Ausgeglaubt.
Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt.
RevLab.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgeglaubt. Hallo Stefan.
Hallo Manu.
Wir sind noch ganz frisch unterwegs am Anfang der neuen Staffel. In der letzten Folge haben wir vorgestellt, worum es gehen soll. Es geht um die großen Gründe gegen den christlichen Glauben. Wollen wir das noch mal kurz ins
Vielleicht ganz kurz rufen? Wir haben 6 solche Gründe identifiziert. Es gibt eine historische Kritik, die sagt, dass die Bibel nicht Gottes Wort ist, eine moralische Kritik 1, die sagt, dass der Gott der Bibel kein sittliches Vorbild ist, eine moralische Kritik 2, die sagt, dass die Kirche moralisch korrupt ist und ihre Vertreter kein gutes Beispiel für den Heiland abgeben, dann eine erkenntnistheoretische Kritik, die feststellt, dass die Naturwissenschaft den Glauben eigentlich ersetzt hat und wir nur noch einen Lückenbüßer Gott vor uns haben. Die psychologische Kritik, die behauptet, Gott ist eine Projektion menschlicher Unzulänglichkeit, also diese ganze Projektionsthese. Mhm. Und schließlich die metaphysische Kritik der Theodizee-Frage, also der Frage, wie kann es einen gerechten, allmächtigen, liebenden Gott geben angesichts des Übels in der Welt.
Ja, ja.
Und wir steigen ja heute ein mit der historischen Kritik.
Genau.
Oder ich vermute jetzt mal, wie du es eher kennengelernt hast als Jugendlicher und angehender Student, mit der Bibelkritik.
Bibelkritik,
oder? Genau. Bibelkritik genau. War wahrscheinlich das Wort.
Das war der Endgegner.
Genau, die das Bibelkritik. Die historisch-kritische Methode.
Ja, und das, das Framing jetzt in unserer Staffel deutet ja schon an, dass es sich ja wirklich auch um substanzielle, sehr folgenschwere Fragen handelt, also in der Bibelkritik, dass eben tatsächlich auch dieses Aufkommen der historisch-kritischen Auseinandersetzung mit der Bibel zu einer ganz existenziellen Anfrage an den christlichen Glauben auch werden kann und dass es auch von Menschen in Anschlag gebracht wird, die den Glauben eben über Bord geworfen haben, genau. Und die dann mit Fug und Recht behaupten wollen, ja, also was ihr da glaubt und worauf ihr euch da stützt, das ist doch eigentlich alles eben ein zufälliges Produkt und erst noch literarisch-historisch höchst fragwürdig und so. Also das sind ja echte Anfragen an den Glauben, die sich auch ergeben.
Genau, also wir haben große Fragen auf dem Tisch und da bieten sich immer ganz unterschiedliche Möglichkeiten, wie man jetzt diese Story erzählen kann.
Ja.
Also wir sind uns ja dessen bewusst, dass die Art und Weise, wie wir jetzt auf dieses Problem Bezug nehmen, ja selbst schon eine Konstruktion ist. Und trotzdem versuchen wir in diesem ersten Teil jetzt mal möglichst genau zu schildern, was eigentlich passiert ist, welche Fragen aufgekommen sind, wie sich das ergeben hat, dass wir plötzlich vor einer historisch-kritischen Methode stehen, die dann als Bibelkritik erlebt werden kann,
ja.
Was da die Ausgangsbedingungen sind. Vielleicht muss man auch noch mal so ein bisschen im größeren Kontext sagen, das Christentum hat sich immer wieder mit unterschiedlichen Weltbildern und auch Leitdisziplinen auseinandersetzen müssen und dürfen. Das war während Jahrhunderten lang die Antike und spätantike Philosophie, da ein großer Streit, ob man sich an Aristoteles oder doch lieber den Neuplatonismus hält. Das zieht sich durch die Theologiegeschichte. Dann haben wir in der Scholastik eigentlich diese Auseinandersetzung, die weitergeführt wird, zwischen dem neuen Weg, der eher empirisch begründet ist, also und der Via Antiqua, also dem alten Weg, der eher von Ideen und Vorstellungen ausgeht. Mhm. Und jetzt treten wir nach der Reformation und mit der Reformation in einen Teil ein, wo die historische Wissenschaft zu einem großen Partner, Gesprächspartner und zu der Leitdisziplin wird, an der man sich abarbeiten wird.
Ja.
Das heißt also, wenn wir von Bibelkritik jetzt im eigentlichen Sinn sprechen. Natürlich könnten wir auch sagen, ja, also geil, schon im 2. Jahrhundert wurde die Bibel kritisiert. Das stimmt, ja. Aber eben nicht auf dem Hintergrund einer historischen Methode.
Genau.
Und das ist der große Unterschied. Und wenn wir jetzt über diese Art von historischer Kritik sprechen an der Bibel, dann meinen wir auf der Grundlage der Geschichtswissenschaft zu dieser Zeit.
Ja. Lass mich das vielleicht nochmal so einholen. Man kann sagen, das ist natürlich immer verkürzt, aber man kann sagen, die Kirche, die etablierte Kirche hat sich über Jahrhunderte hinweg eigentlich in all ihren Konfessionen in irgendeiner Art und Weise fundamental auf die biblischen Überlieferungen abgestützt. Das ist natürlich jetzt eben sehr stark weggezoomt, also orthodoxe Kirchen, katholische Kirche und so. Das sind unterschiedliche Arten, wie die Kirche zur Sprache und ins Spiel kommt. Aber ich glaube, es ist eine legitime Vereinfachung zu sagen, die christliche Kirche in verschiedenen Konfessionen hat ihren Glauben ganz stark auf die Bibel bezogen, aus der Bibel, aus den biblischen Geschichten, Überlieferungen hergeleitet. Und jetzt entsteht, das werden wir in der Folge ein bisschen nachzeichnen, entsteht eigentlich im Anbruch der Neuzeit so etwas wie ein historisches Bewusstsein. Und zwar auch dann wirklich gesellschaftswirksam. Das ist schon ein ganz fundamentaler Paradigmenwechsel, auch so geistesgeschichtlich. Da macht sich diese Einsicht breit, dass wir Teil einer Geschichte sind, dass auch Geschichten, die wir überliefert bekommen haben, ihre eigene Entstehungsgeschichte haben. Und das richtet dann ganz neue Anfragen an die Bibel, die gemeinhin als Grundlage des Glaubens gegolten hat.
Es richtet schlicht die Frage an die Bibel, wie sie überhaupt noch eine normative Grundlage für den Glauben sein kann, überhaupt, oder?
Genau.
Und da liegen die Wurzeln, das wäre jetzt meine These in dieser Rekonstruktion, eigentlich in der Reformation selbst.
Ja, ich glaube auch, dass man da einsetzen muss, weil in der Reformationszeit eigentlich dieser starke Ruf zurück zur Bibel erst so richtig laut wird in der Zeit vorher. Das ist ja gerade ein Kritikmoment der Reformation an der Kirche, dass eben da eigentlich die Kirche, die Bibel oder die Heilige Schrift verwaltet und kontrolliert wurde vom Lehramt, vom kirchlichen Lehramt.
Ja, und die Reformation findet in der Bibel eine neue Autorität gegen dieses Lehramt, gegen den kirchlichen Klerus, gegen die Papstkirche in Rom. Und das ist überliefert von Zwingli, es ist überliefert von Luther, es ist reformatorisches Allgemeingut, dass man plötzlich behaupten konnte, ich widerrufe nur, wenn ich durch die Schrift widerlegt werde. Ja, was soll das heißen, durch die Schrift widerlegt werden? Und das bedeutet ja zunächst mal, ich habe da eine Schrift, auf die ich zugreifen kann. Und jetzt eben, das ist das Spezielle in der Reformationszeit, plötzlich auch über einen hebräischen Urtext. Also ich kann zurückgehen und diese Übersetzungen gegenchecken. Also wenn es um den Abendmahlstreit geht, oder, dann habe ich eben nicht nur einfach die Vulgata-Übersetzung vor mir,
die autoritative, also die lateinische Schrift der katholischen Schrift,
sondern ich habe da plötzlich einen griechischen Text und ich kann mich fragen, ja, wie wurde denn dieses griechische Wort sonst noch verwendet? Was könnte es denn jetzt bedeuten? Also ich habe die Möglichkeit, zurückzufragen innerhalb der Schrift selbst. Und diese Idee, dass die Bibel selbst Auskunft über die Glaubenswahrheit geben muss, wird auf diese Kurzformel des Sola Scriptura gebracht. Ja. Also allein die Schrift darf eigentlich Maßstab und Richterin sein über die Glaubenswahrheit.
Ja. Und man kann auch sagen, dass die Reformation natürlich ganz wesentlich auch eine, eine Bibelrenaissance bewegt hat. Das ist ja einhergegangen mit einer Medienrevolution, mit der Gutenbergschen Druckerpresse, die jetzt plötzlich in hohen Auflagen auch Schriften drucken konnte und eben dann auch sehr früh Bibeln gedruckt wurden, verteilt, verbreitet wurden. wurden und so langsam konnte das gemeine Volk eben Zugang finden zu den biblischen Texten selbst, während in der Vorzeit das gemeine Volk eigentlich erstens viele Leute gar kein Latein konnten und in den Gottesdiensten wurde die Bibel auf Latein verlesen und die hatten eigentlich Zugang zu den biblischen Überlieferungen nur über die Gottesdienste, über das, was die Kleriker gesagt haben und
vor allem auch über die Darstellung.
Die Darstellung, Bild, genau. Also zwölf
die Bilder Kreuzwege, der Passion,
genau. Und so hat man sich die biblischen Geschichten erschlossen mit diesen Bildern in den Kirchen. Und jetzt plötzlich wurden Bibeln verbreitet und Otto Normalverbraucher konnte die Bibel aufschlagen und schauen, was der Paulus gesagt hat.
Oder ich würde immer sagen, so an Otto Normalverbraucher haben sich eher die Flugschriften und vor allem die Karikaturen und die Bilder gerichtet, vom Papst, Esel zu Rom etc. Was aber geschieht, und ich glaube, das können wir uns fast nicht mehr vorstellen, es ist ein riesiger Bildungsprozess innerhalb der Pfarrschaft, der da abgeht. Also es war nicht außergewöhnlich, dass ein Priester zur Zeit der Reformation nicht mehr wusste als die 10 Gebote und dass unser Vater und vielleicht ein, zwei Bibelzitate auf Lager hatte. Das war so vom Bildungsanspruch war das nicht zu wenig damals. Und jetzt kommen also diese Reformatoren, die in den Urtext zurück wollen, die selbst Bibelübersetzungen herstellen, die Bibeltexte diskutieren, die eigene Lage quasi spiegeln wollen an ihrer Römerbriefexegese und da sagen wollen, was ist eigentlich der Zustand der Kirche, wo befinden wir uns, was haben wir zu tun und ich glaube, das ist ganz entscheidend, die den historischen Sinn der Schrift ganz stark machen. Mhm. Also wir hatten vorher eine Tradition, in der viele, viele Bibeltexte immer wieder allegorisch ausgelegt worden sind. Also quasi beispielhaft für die Gegenwart.
Ja, also das ist eigentlich eine Auslegungsmethode, die bis auf Origenes zurückgeht und die ein Stück weit die Texte so auf einer Symbolebene erklärt irgendwo, die dann auch in narrativen Geschichten von Abraham oder so, da steht dann alles für etwas anderes so quasi.
Genau.
So, ja.
Und jetzt kommt als prominenteste Figur Luther, aber es gab auch andere, die sagen, nein, ihr müsst den historischen Sinn nehmen. Also, weil dieses Alte Testament nämlich ständig auf diesen Jesus hinweist, der da kommt. Mhm. Und deswegen ist das Alte Testament eigentlich eine Vorgeschichte, die ständig auf diesen Jesus hinweist und die ganze Bibel ist zu lesen als Verheißung und Erfüllung. Mhm. Also, der Messias, der verheißen wird als Retter der Welt, der kommt dann tatsächlich im Neuen Testament. Und das ist eigentlich schon ein Beweis für die Wahrheit der Schrift. Mhm. Also man lässt sich tatsächlich auf diese, ich sage das jetzt mit einer zeitlichen Distanz dazu, historische Engführung ein. Dass man sagt, da wird etwas verheißen, was später in Erfüllung geht. Mhm. Und das ist ein Grundverständnis für Schrift. Also es zeugt eben von Jesus Christus, dieses Alte Testament. Und darum ist es selbst Evangelium auch und eben nicht nur Gesetz. Ja, Luther und Melanchthon besaßen hebräische Bibeln, aber schon Luther hat zum Beispiel die Psalmen nach literarkritischen Gesichtspunkten unterteilt. Er hat eigentlich so was wie eine erste Bibelkritik auch gemacht, wenn man so will, reformatorische Bibelkritik, meine ich jetzt, indem er zum Beispiel bestritten hat, dass Hosea, Jesaja oder Jeremia die Verfasser der nach ihnen benannten Bücher sind. Er hat in diesen 5 Mose-Büchern schon unterschieden zwischen Texten, die von Mose stammen und Texten, die irgendwer anderes geschrieben haben muss. Also das heißt, er hatte schon auch ein gewisses kritisches und unterscheidendes Bewusstsein. Er hat auch nicht einfach alle biblischen Bücher gleich hoch geschätzt oder gleich wichtig gefunden. Mhm. Das merkt man ja heute noch, wenn man die Einheitsübersetzung, also die ökumenische Bibelübersetzung nimmt, dann ist die um ein paar Bücher reicher als die Luther-Übersetzung, in der Bücher weggefallen sind, weil sie für Luther nicht diesen kanonischen Rang haben. Eigentlich eine ganz massive Art von Bibelkritik, oder, wenn man so will.
Ja, bekannt geworden ist ja vor allem das Urteil Luthers über den Jakobusbrief, den er als Strohhalme-Epistel bezeichnet hat. Den hat er drin gelassen, und man muss schon auch sagen, er hatte eben nicht ein historisch-kritisches Unterscheidungsmerkmal in Anschlag gebracht, sondern ein inhaltliches. Also für ihn war der Jakobusbrief irgendwo zweifelhaft, weil er in ihm dieses Evangelium von Jesus Christus irgendwie nicht in hinreichender Klarheit entdeckt hat. Also für ihn, man muss schon sagen, er hatte ein dogmatisches oder ein sehr stark von Christus her bestimmtes Kriterium, das er an die Schriften anlegt.
Die Mitte der Schrift darin finden, ob es um Christus geht oder nicht.
Ja,
das ist quasi das Kriterium. Und trotzdem hat er das selbst aber schon historisch verstanden. Also er hat wirklich gedacht, ich bewerte jetzt mal das Buch Tobit danach, ob da von Christus die Rede ist. Mhm. Die Daniel-Bücher danach, ob da von Christus die Rede ist. Mhm. Die Psalmen etc. Also das war schon seine Idee, dass das eigentlich ein geschichtlicher Sinn in diesen Texten ist. Mhm. Mhm. Ja, und dann kommt der große Schrecken über die Welt, also natürlich nicht über die ganze Welt, aber über die reformiert bewegte Welt. Das 17. Jahrhundert steht unter dem Schrecken des Dreißigjährigen Krieges. Und man merkt, dass durch diesen Schrecken, ich glaube, was war es, 1618 bis 48, oder? 1618 bis 48,
ja, war, glaube ich, der Dreißigjährige Krieg,
der wirklich riesige Teile der Bevölkerung wegradiert hat, der zu einer Armut geführt hat für ganz viele Teile. Und die intellektuelle Elite steht jetzt vor der Frage, ja, aber wo finden wir sowas wie Gewissheit? Also wenn wir innerhalb derselben Religion aufeinander losgehen und das zu diesen verheerenden Umständen führt, wo finden wir sowas wie eine rationale Grundlage, die sowas wie Einigung eigentlich möglich macht?
Ja. Und ich glaube, vielleicht muss man das einfach nochmal besonders herausheben. Ich glaube, man kann die traumatische Wirkung, die der Dreißigjährige Krieg auf die europäische Bevölkerung gehabt hat, schwer überschätzen. Also das war wirklich eine ganz fundamentale Erschütterung, dass hier Menschen quasi innerhalb derselben Religion, innerhalb desselben Glaubens, unter Berufung auf dieselbe Schrift sich buchstäblich die Köpfe eingeschlagen haben und die Bevölkerung, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube 20, 30% dezimiert wurde in Europa. Das war eine Schlachterei sondergleichen im Namen desselben Gottes auf beiden Seiten. Das war sehr traumatisch und hat eben auch zurückgewirkt. Und das ist ja auch ein Grund, warum wir dieses Thema unter den großen Einwänden gegen den Glauben verhandeln. Das hat auch zurückgewirkt auf das Glaubensverständnis der Leute. Natürlich. Die haben sich gefragt, ja, aber was ist das denn jetzt für ein Gott, der quasi so unterschiedliche Gruppierungen irgendwie aus sich heraussetzt? Oder was ist das für eine Bibel? Da wurde wirklich ganz vieles fraglich.
Wie klar kann die Klarheit der Schrift sein, wenn sie zu derart unterschiedlichen Interpretationen und zu solch verheerenden Zuständen führt?
Und das ist die große Frage. Ja. Und das ist eben eine Frage, die noch mal näher geht als die zur Zeit der Kreuzzüge, wo man quasi auf die Muslime losgegangen ist. Und da konnte man noch sich den Herrn Jesus auf die Flagge schreiben und sich unter diesen Namen vereinen.
Weil es waren ja die anderen.
Ja.
Die Muslime waren immer die anderen, genau. Die Juden waren immer die anderen. Mhm. Aber jetzt hat man es irgendwie ja doch mit der eigenen Religion zu tun.
Und das erschüttert wirklich auch dieses christliche Selbstverständnis ganz fundamental. Genau. Und du hast das jetzt schon angedeutet. Man sucht dann eigentlich noch nach einer verlässlichen Grundlage und merkt, ja, die Berufung auf die Bibel allein kann es ja nicht sein, weil das tun ja alle.
Genau. Und gerade in dieser Krise der Verlässlichkeit von Schrift bildet die protestantische Orthodoxie sowas aus wie eine Art neue Scholastik, nämlich sie versteht den Bibeltext als verbal inspirierten, fixierten, heiligen Text, an dem nichts mehr verrückbar ist, sondern die Identifikation geschieht so, die biblischen Bücher sind das Wort Gottes. Also sie enthalten es nicht, sie berichten nicht davon, sondern sie sind es. Also das heißt, dieser Text, so wie er vorliegt, als Urtext, ist das Wort Gottes.
Vielleicht musst du das kurz noch ausdeutschen, protestantische Orthodoxie. Also das ist quasi die, das sind die, die reformatorischen Nachgenerationen.
Ja, ja? Kann man so sagen, ja. Genau.
Die dann gerade unter dem Eindruck, dass jetzt Dinge fraglich werden im Blick auf die Zuverlässigkeit der Bibel und auf die Klarheit der Bibel, versuchen das jetzt dogmatisch zu sichern und dann so eine eigentliche Lehre der Heiligen Schrift und auch eine gewisse Überhöhung der Schrift oder zumindest eine dogmatische Sicherung versuchen.
Ja, ich meine, wenn der ganze Konflikt zwischen, ich sage jetzt mal, katholischer Kirchenautorität und Protestantismus läuft, dann muss der Protestantismus seine eigene Erkenntnis und Geltungsgrundlage sichern. Und das tut er unter anderem darüber, dass er die Idee einer Verbalinspiration entwickelt. Ja. Und die Schrift selbst wird dadurch eigentlich jetzt wirklich wortwörtlich zu einer heiligen Schrift. Und gemeint ist wirklich die Schrift.
Ja. Das ist auch bemerkenswert, wenn man einen Blick in die altkirchlichen Bekenntnisse wirft und merkt, dass dort eigentlich das Bekenntnis zur Bibel eigentlich nicht zum Grundbestand des Glaubens gehört, beziehungsweise dass man natürlich vorausgesetzt hat, dass die ganzen Bekenntnisse bezeugen, was Gott in den biblischen Schriften auch bezeugt hat, aber es findet nicht ein eigentliches Bekenntnis.
Es gibt keinen Glauben an die Bibel.
Genau, es gibt keinen Glauben nicht, an die Bibel. Ich glaube an die Bibel als das Wort Gottes und an den Dreieinigen, sondern es beginnt sofort beim Bekenntnis zu Gott selber.
Ja.
Und so dieses eigentliche dogmatische Bekenntnis zur Bibel, das treibt eigentlich dann in der Orthodoxie seine Blüten.
Genau. Ganz genau. Und jetzt hast du, wir haben über den 30-jährigen Krieg gesprochen, das ist eine Flanke, von der aus diese Idee unter Druck gerät. Eine andere Flanke öffnet sich dort, wo man Amerika entdeckt. Also es ist jetzt nicht einfach eine Insel, die man entdeckt, sondern das ist ein ganzer Kontinent und da wohnen schon Menschen. Da sind schon Menschen. Und die haben eine Sprache, die unterhalten sich miteinander, die haben auch eine Kultur. Aber was sie nicht haben, die haben nicht den Herrn Jesus. Ja, aber wie gehst du jetzt damit um, wenn es in der Bibel heißt, dass die Apostel das Evangelium in alle Welt hinausgetragen haben? Was bedeutet das jetzt? Wenn du einen ganzen Kontinent entdeckst, bei dem einfach nichts angekommen ist durch diese Apostel.
Ja.
Also plötzlich wird die Welt viel größer und die Strahlkraft der Bibel, des Glaubens, wird geringer. Es gibt jetzt nicht nur Muslime, die man als Gegner sehen kann, oder Juden, die es falsch verstanden haben, sondern es gibt eine ganze Bevölkerung, die noch nie etwas von allen diesen Ideen gehört hat.
Ja. Ja.
Und wie geht das jetzt soteriologisch auf? Also wenn dieser Jesus und der Glaube an ihn die einzige Möglichkeit zum Heil ist, was ist denn jetzt eigentlich mit diesen Ureinwohnern, die man da findet? Was ist mit den Natives?
Also das ist eine weitere Infragestellung des eigenen Glaubens, nicht nur über den 30-jährigen Krieg im Blick auf die eigenen Glaubensgrundlagen, auf die Klarheit der Bibel und so, sondern auch eine Infragestellung im Blick auf ganze neue Kontinente, die sich auftun, in denen noch gar niemand etwas vom Christentum weiß.
Genau.
Ja.
Und jetzt in dieser Ausgangslage gerät die Bibel immer stärker unter Druck. Und man kann vielleicht ganz grob zwei Arten von Druck unterscheiden. Das eine ist so, aus dem Bibelstudium selbst heraus zeigen sich Widersprüche in in der Bibel. Und es zeigen sich Texte und Gottesvorstellungen und Menschenbilder, die mit einem neu aufkommenden Rationalismus nicht vereinbar sind. Mhm. Also einmal Widersprüche in sich selbst, dann Konflikte zu rationalistischen Weltbildern, die en vogue sind. Und dann gibt's aber drittens noch das Problem, dass wir eben Erkenntnisse der Naturforschung und der Naturwissenschaft nicht mit dem vereinbaren können, was in der Bibel steht. Also wenn du ein heliozentrisches Weltbild hast, dann ist halt die Aussage ziemlich sinnlos, dass Gott die Sonne über Gibeon stillstehen ließ. Und dann kannst du das noch irgendwie versuchen zu retten, aber das ist halt dann schon alles hochkonstruktiv. Und plötzlich muss man sich wieder fragen, naja, vielleicht hat es ja einfach diesem Volk so geschienen, als würde die Sonne stillstehen. Ja, aber was bedeutet das denn für andere Bibelstellen? Hat es auch nur so geschienen, als ob Jesus über das Wasser gegangen sei? War es nur scheinbar so, dass der Blinde wieder gesehen hat? Und daran reihen sich jetzt ganz viele Folgeuntersuchungen und Fragen an, die behandelt werden müssen. Vielleicht ein ganz großer Name, mit dem das beginnt, mit dieser bibelinternen Kritik, ist Spinoza. Spinoza, dazu gibt es ganz viel zu sagen, aber es gibt auch einen tollen Wikipedia-Artikel, den man einfach lesen kann, das spare ich uns jetzt. Aber Kern der Sache ist mal, der bestreitet jetzt die Autorschaft Mose für die 5 Mose-Bücher. Und das ist schon ziemlich heftig, weil das war jetzt lange in der Tradition klar, dass Mose halt der Autor ist dieser Bücher. Und diese Bücher erhalten ihre Autorität durch die Autorität dieses Verfassers.
Ja. Ja, genau.
Und Spinoza macht sich da einfach akribisch dran und zeigt immer wieder, was Mose davon nicht geschrieben haben kann. Für das 5. Buch Mose, wo Mose selbst stirbt, ist das relativ plausibel. Aber der zieht es dann halt durch und unterscheidet textkritisch ganz verschiedene Stile und Formen innerhalb der 5 Mose-Bücher.
Ja, man kann natürlich, wenn ich das kurz einschieben darf, man kann natürlich schon sagen, es ist auch gefährlich, wenn die Leute anfangen, die Bibel genau zu lesen.
Ganz genau.
Also solange die Bibel von der Kirche verwaltet wird und die Leute eigentlich weder lesen noch schreiben können und abhängig sind davon, dass die Bibel vermittelt über Priester, die natürlich nicht ohne Eigeninteresse auch an die Bibel herangehen oder die Bibel kommunizieren, solange das so gesetzt ist, ist es das eigentlich ein unverfänglicheres Setting, als wenn die Leute, wenn sich Bibeln verbreiten in der Bevölkerung, die Leute die Bibel selber lesen und merken, ja, aber hallo, da die Evangelien, das stimmt ja gar nicht überein und der sagt, es wären 2 gewesen, der sagt, es ist nur einer gewesen und in den Chronikbüchern heißt es, es waren 30.000 Soldaten und bei Samuel heißt es, es waren nur 15.000 und dann brechen halt diese ganzen Fragen auf, die sich eigentlich aus einer aufmerksamen Lektüre der Bibel ergeben.
Ja. Und einer, der sie ganz besonders aufmerksam gelesen hat, kommt aus dem gegnerischen Lager. Es ist Richard Simon. Richard Simon ist ein Priester.
Ach, aus dem gegnerischen Lager,
ein Katholik. Ich meine jetzt, bei der Frage der Schriftautorität sind das Gegner.
Ja, ja.
Weil Richard Simon sammelt alle diese Widersprüche. Er sammelt sogar Schreibfehler im Bibeltext, nur um zu zeigen, dass das ja wohl nicht ein verbal inspiriertes Buch des Höchsten sein kann. Sondern dass es der Auslegung bedarf und dass es letztendlich des Lehramts bedarf, dass sich dieser Texte annimmt.
Ja,
also dieser katholische Priester macht eigentlich selbst minutiöse Textsicherung und Exegese, um die Widersprüchlichkeit der protestantischen Position selbst zu zeigen.
Ja.
Auch im 17. Jahrhundert.
Ja.
Der große Kritiker kommt also eigentlich im 17. Jahrhundert aus der katholischen Kirche.
Natürlich mit einem konservativen Impuls, so quasi, ja, da sieht man mal, wo es hinführt, wenn man den Leuten die Bibel einfach an die Hand gibt und jeder das liest, dann merkt er nämlich, das ist total in sich widersprüchlich, das lässt ganz viele Interpretationen zu, ergo müssen wir zurück zum verbindlichen Lehramt der Kirche. Genau. Die kann sagen, wie man die Bibel wirklich verstehen muss und wie sie gemeint ist.
So. Weil die steht in der Sukzession.
Ja.
Das heißt, der ist quasi die Schlüsselgewalt anvertraut. Also wird sie auch wissen, was davon, ich sage das jetzt mit einem eher Wort aus dem 19. und 20. Jahrhundert, heilsrelevant ist. Mhm. Ja. Simon ist aber wirklich ein kluger Kopf. Also der macht sich jetzt nicht nur einen Spaß draus, sondern bietet auch theoretisch wirklich interessante Ideen, indem er nämlich versucht zu zeigen, dass das Ganze nicht einfach Einzelautoren sind, die hier was geschrieben haben, sondern dass das aus ganzen Schreibschulen stammt. Mhm. Also dass da verschiedene mitgeschrieben haben, eine Tradition fortgesetzt haben. Man muss aber sagen, Richard Simon war deswegen dann nicht ein geschätzter Priester in der katholischen Kirche, sondern wirklich eine Randerscheinung, der es auch nicht gut ergangen ist. Aber auch dazu findet man einen Wikipedia-Artikel und einen tollen RGG-Beitrag. Die nächste größere Kritik, jetzt auch noch im 17. Jahrhundert, kommt von Balthasar Becker und der meint es gut. Der versucht nämlich diese besonders irrationalen Bibelstellen, also wo Jesus irgendwelche Dämonen in die Säue jagt und irgendwelche Teufel auftauchen und Kinder verflucht werden etc. So zu erklären, dass er sagt, na ja, also eigentlich zeugt die Bibel da schon vom Richtigen. Die meint eigentlich schon das Evangelium, die meint den zugewandten Gott zu uns Menschen. Aber die falsche Weltanschauung der biblischen Autoren führt dann dazu, dass solche irrationalen, furchtbaren Dinge da reinkommen. Aber eigentlich ist das nicht der Kern. So, und das klingt jetzt erstmal trivial und apologetisch. Aber was da passiert, ist total spannend. Wenn man das mal zusammenzieht, kann man sagen, wir haben Spinoza, der die Autorschaft aufs Korn nimmt. Wir haben dann Richard Simon, der eigentlich sowas wie eine Redaktionsgeschichte mindestens als Gedanke möglich macht. Und wir haben dann Balthasar Becker, der versucht zu unterscheiden zwischen dem Kern des Inhalts, also das, was es festzuhalten gibt, und dem Weltbild, in dem das transportiert wird. Ja. Und das ist die Ausgangslage, die wir haben Ende des 17. Jahrhunderts an Bibelkritik und historisch-kritischer Methode. Das ist noch nicht die historisch-kritische Methode, sondern das ist quasi wie die Initialzündung. Mhm. Und auf dem wird das jetzt aufbauen, was kommt.
Ja, und dann kann man sagen, im 18. Jahrhundert als großer Wegbereiter der eigentlichen historisch-kritischen Theologie kann Johann Salomo Semmler gelten. Ja. Der hat in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts gewirkt und die Heilige Schrift eigentlich so als ein menschlich-geschichtliches Offenbarungszeugnis verstanden. Also sie enthält das Wort Gottes. Also da macht sich Gott verständlich drin, aber sie ist eben nicht identisch mit dem Wort Gottes. Das ist eine Unterscheidung, die dann eine lange Geschichte hat, die man auch bis heute noch antrifft theologisch. Das ist weitgehend salonfähig geworden, auch zu sagen, ja, die Bibel ist nicht das Wort Gottes, aber sie enthält stellenweise Wort Gottes.
Ja, und wir würden natürlich heute sagen, sie kann in der Verkündigung und in Wort der Gottes Ansprache werden. Zum Wort Gottes werden, genau. Etc. Dazu dann vielleicht später, weil was jetzt spannend ist, Semmler bleibt nicht bei Becker stehen, oder? Also Balthasar Becker hatte noch die Idee, dass er sagt, schon Wort Gottes, aber halt kontaminiert quasi durch das falsche Weltbild. Da geht jetzt Salomo Semmler weiter. Der würde nämlich sagen, es gibt auch Bücher, die eine ganz unterschiedliche Qualität haben. Mhm. Also zum Beispiel Richter, Ruth, Samuel oder Königsbücher, die stuft er sehr gering ein. Das sind für ihn jüdische Nationallegenden. Mhm. Ja, und die sind natürlich einfach voll von diesem Weltbild und diesem falschen Bewusstsein. Während dann zum Beispiel die Psalmen oder das Johannesevangelium, die Galater und Römerbriefe, Korintherbriefe, wirklich das Evangelium quasi in Nutze enthalten und verkünden.
Ja, ja.
Und das ist eigentlich ein nächster Step, oder? Also jetzt wird nicht mehr nur unterschieden zwischen, ich sage jetzt mal so, kulturellem Erbe, das Evangelium kontaminiert, sondern jetzt werden ganze Bücher auf die gute oder auf die schlechte Seite gerückt. Und das bedeutet, eigentlich entsteht jetzt ein Kanon im Kanon.
Ja, ja. Was ich witzig finde, lass mich das einfach als Klammerbemerkung kurz einstreuen. Witzig ist, dass sich darüber ja viele, gerade jetzt konservativ, evangelikal, pietistische Christinnen und Christen bis heute wahnsinnig aufregen können. Also das ist so der, wie sagt man dem, Sakrileg an sich, zu von einem Kanon im Kanon zu reden und bestimmte biblische Bücher als irgendwie uninteressant oder einfach als historische Geschichtsschreibung, aber nicht weiter relevant für die Kirche und so zu bezeichnen, das geht gar nicht.
Da wird aus Trotz eine Predigtreihe zu Numeri gemacht,
ja,
oder?
Aber das wäre ja noch, okay, aber das wäre ja dann sogar noch, das wäre sogar noch ein konstruktiver oder positiver Umgang damit. Ich würde einfach sagen, ironischerweise ist es ja de facto, selbst bei den Bibelgläubigsten, ist es doch so, dass man, dass viele Bibelleser sich auf die fett gedruckten Verse in der Lutherbibel konzentrieren oder zumindest sich ziemlich eng an Paulus und Johannes halten und schon seit Jahrzehnten von den Chronikbüchern und den Samuelbüchern keinen Vers mehr gesehen haben und de facto eigentlich nachvollziehen, was Semler hier auch macht und eigentlich in ihrem Bibelgebrauch eigentlich auch zum Ausdruck bringen, ja, das steht halt nicht alles auf einer Stufe.
Ja, lass uns mal zum großen Finale im 18. Jahrhundert kommen, dem Fragmentenstreit. Das ist ja sowas, du kannst Theologie studieren, wo du willst, den Fragmentenstreit, den musst du mal gehört und gehabt haben, oder?
Es ist auch ein kleiner Krimi, das wäre sogar
eine wirklich ein kleiner Krimi, wert, ja. Aber lass uns das ganz kurz halten und dann wirklich vor allem auf die Kritikpunkte, die darin aufscheinen, eingehen. Also der Hamburger Gymnasialprofessor, der hat Orientalistik unterrichtet, Hermann Samuel Reimarus, hat irgendwie so während gut 30 Jahren Schriften verfasst, die er aber selbst nicht veröffentlicht hat. Hat sich wahrscheinlich nicht getraut, die zu veröffentlichen, weil die sind sehr brisant. Es ist nicht ganz sicher, wie das passiert, aber irgendwie gelangen diese Schriften vielleicht über seine Erben oder wie auch immer an Lessing, der zu dieser Zeit Bibliothekar und Herausgeber einer Zeitschrift ist. Und diese Zeitschrift unterliegt nicht der Zensur. Das ist ganz wichtig. Und Lessing hat jetzt ein Interesse an diesen Schriften von Reimarus, obwohl, und das muss man wirklich sagen, er vieles auch gar nicht teilt an der Kritik, die Reimarus darin übt.
Er ist einfach der Überzeugung, diese Gedanken, die sind es wert, in Öffentlichkeit diskutiert zu werden.
Ja. Und er veröffentlicht diese Fragmente dann eben anonym. Und die haben es in sich. Also bestritten wird die Existenz von Wundern. Und die Propheten, Apostel und ja, je nach Leseart sogar Jesus Christus selbst wird als Betrüger bezeichnet, wenn er behauptet, Wunder zu tun. Die moralische Integrität der biblischen Personen wird bestritten. Ja, weil da ist Reimarus nicht zimperlich, sagt er einfach, du, das genügt alles nicht unseren Regeln und Tugendvorstellungen, die wir haben, qua Natur und Völkerrecht, was die da tun. Die Apostel selbst sind die Lügner schlechthin. Die werden nämlich angeklagt, die Geschichte und die Lehre von Jesu verfälscht zu haben. Und zwar geht die Idee etwa so, ja, es ist ganz schlimm, dass der jetzt gekreuzigt wird und tot ist, aber wir haben jetzt diese Bewegung und diese Bewegung ist doch größer als dieser Jesus selbst. Also lass uns mal das Grab leer räumen und dann erzählen wir, dass der wieder lebt. Also die Geschichte geht weiter, weil sie größer ist und die Lüge der Apostel ist eigentlich dann die Grundlage des ganzen Auferstehungsmythos.
Krass.
Die Auferstehungsberichte selbst sind sowieso so widersprüchlich, dass sie nicht glaubwürdig sind. Und an Auferstehung glauben, das ist wirklich irrational und davon verabschiedet sich Reimarus. Aber nicht nur davon, natürlich dann auch von der Gottessohnschaft Jesu nimmt er Abstand. So, und das ist jetzt wirklich eine fundamentale Kritik.
Ja.
Und diese Schriften werden theologisch, unter anderem auch von Lessing, der selbst nicht Theologe ist, bekämpft, muss man sagen. Lessing hat auch dagegen angeschrieben, der hat es nicht so gesehen. Aber sie werden auch politisch bekämpft. Also plötzlich setzt da wieder Zensur ein. Und es gibt dann einen großen Streit zwischen Lessing und Götze, das ist ein Pfarrer, die um die Glaubwürdigkeit der Quellen der Auferstehung etc. streiten. Und ich kürze das jetzt ein bisschen ab. Mhm. Lessing darf am Schluss dazu nicht mehr publizieren. Er fällt unter die Zensur. Und das, was er daraufhin fabriziert, das kennen wir alle, das ist ein Theaterstück, nämlich Nathan der Weise.
Genau.
Und wenn man das versucht, so auf einen Punkt zu bringen, dann versucht dort Lessing, die Wahrheitsfrage pragmatisch zu beantworten. Also er sagt, naja, wir können nicht entscheiden, welche Religion jetzt richtig ist und ob eine davon Recht hat, aber was wir tun können, ist, wir können sie nach ihrer Wirkung beurteilen. Also es gibt dann quasi ein moralisch-ethisches Kriterium für die Güte von Religion, nämlich dadurch, wie sie wirkt. Mhm. Und das ist ein erster aufklärerischer Spitzensatz eigentlich. Also Religion ist nicht mehr das, was Handeln normiert nur, sondern Religion selbst wird auf einer Idee des Guten kritisierbar.
Mhm. Mhm. Ja, wir müssen ein bisschen abkürzen.
Ja, aber vielleicht noch diese Idee von Lessing, die findet dann eigentlich ihren Gipfel bei Kant, oder der die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft beschreibt. Das ist auch Ende des 18. Jahrhunderts. Und da versucht Kant eigentlich zu zeigen, dass Religion etwas ist, was an den kategorischen Imperativ zurückgebunden werden muss und sich nicht davon irgendwie suspendieren oder den überschreiten darf. Das ist so das aufklärerisch entscheidende Moment, dass jetzt die menschliche Vernunft eigentlich der Wahrheit der Schrift übergeordnet wird.
Ja.
Also wenn ich frage, was ist das Gute, dann kann ich eben nicht ein Bibelzitat bringen, sondern wenn ich zeigen will, dass die Bibel gut ist, muss ich zeigen, dass sie mit der menschlichen Moralvorstellung vereinbar ist.
Ja, und mit der Vernunft.
Genau.
Nach Kant geht es schon auch darum, dem Glauben, das sind ja nicht Leute, die sich zum Ziel gesetzt haben, Religion zu überwinden oder den Glauben schlecht zu reden, sondern einen Ort zu finden für den Glauben und für Religion, wo sich Glaube und Religion gesund entfalten kann und eben sich nicht selber das Bein stellt, wie es im Blick auf die Bibel oder das Wort Gottes eben der Fall ist. Also man hat versucht, einen festen Grund zu finden.
Genau.
Und den hat man in der Vernunft und in der Ethik, in der Moral gefunden. Mhm. Wir müssen vielleicht eben den Straußenhandel müssten wir eben doch noch bringen. Ich weiß nicht, aber das müsstest du referieren.
Ja, also ich,
das ist einfach eine spannende Episode, weil halt Zürich auch eine genau. entscheidende Rolle spielt.
Natürlich müssen wir, wenn das ein RevLab Podcast ist, unbedingt was zum Straußenhandel sagen. Aber lass uns vielleicht ganz kurz noch nach Tübingen abbiegen zuerst, weil da haben wir Ferdinand Christian Bauer und das ist der Begründer eben der Tübinger Schule. Und was der jetzt tut, und das ist ganz entscheidend für unser Thema, ist, der wendet die historischen Methoden konsequent auf die biblischen Texte und die Quellen des Urchristentums an. Also die Bibel und die urchristlichen Quellen werden jetzt zum Gegenstand der historischen Methode. Für uns klingt das völlig selbstverständlich, aber das war damals ein Novum. Und damit öffnet er eben einen profan historischen Zugang zu den biblischen Quellen. Und das ist eigentlich schon mal das, was gar nicht unbestritten ist und was für viele nicht geht. Und das, was man auch eigentlich meint mit liberaler Theologie. Das ist wäre ganz wichtig. Ein solcher Liberaler ist eben David Friedrich Strauss. Und der soll jetzt von Tübingen, deswegen war das auch wichtig, an die Uni in Zürich berufen werden. Die Zürcher haben so eine, man könnte sagen, kleine säkulare Reform des Bildungswesens geplant. Das war so Anfang, Mitte 19. Jahrhundert. Und da soll jetzt Strauß 1839 Professor für Dogmatik und Kirchengeschichte werden. Und Strauß ist kein Unbekannter zu der Zeit. Er hat nämlich in seinem Buch Das Leben Jesu die Wunder, die im Neuen Testament beschrieben werden, als Mythen bezeichnet. Und in konservativen Kreisen ist das Gift. Das ist etwas, was nicht geht.
Es war ein Skandalbuch.
Ja. So, und jetzt gibt es da Widerstand aus der positiv geprägten Pfarrschaft, also insbesondere Johann Jakob Füssli, wehrt sich und organisiert Widerstand. Und der Widerstand kommt aber auch aus der Bevölkerung. Es gibt ein Glaubenskomitee, das da gegründet wird. Und Strauß kann diese Stelle gar nicht antreten. Aber der Mann hat einen Vertrag.
Also er wurde schon berufen, ja.
Was macht Zürich, wenn es eng wird? Naja, schmeißt Geld auf das Problem. genau so lösen sie das Ding. Also der kriegt eine lebenslange Rente, kann auch den Professortitel führen, aber er darf die Stelle nicht antreten. Dass er aber überhaupt berufen worden ist, liefert dann dem Zürcher Oberland die Gelegenheit für den Zürichputsch, der dann am 6. September 1839 die liberale Regierung des Kantons Zürichs gestürzt hat.
Ja,
das ist doch verrückt, oder? Das Theologiegeschichte, historisch-kritische Methode, liberale Theologie mal diese Sprengkraft besessen hat.
Es ist eine krasse Episode, die dann wirklich dazu geführt hat, dass die Zürcher Oberländer mit den Heugabeln im Anschlag in die Stadt gegangen sind.
Genau.
Ja.
Ja. Vielleicht noch ein Name, den man sich merken darf, das ist Julius Wellhausen. Wellhausen hat viel Vorarbeit anderer Geschichtsforscher und Exegeten benutzt und daraus versucht, nach profan historischen Maßstäben eine Geschichte Israels zu rekonstruieren. Mhm. Also wer heute Theologie studiert und am Anfang mit Geschichte Israels konfrontiert wird, der verdankt ganz viel diesem Julius Wellhausen, der dann wirklich versucht hat, eigentlich die biblischen Texte auch in ihre Umwelt einzubetten und zu kontextualisieren und auch davon abzuheben.
Ja.
So, jetzt stehen wir Ende dieses 19. Jahrhunderts. Wir haben, mehrere offene Flanken, die sich mindestens dem Protestantismus stellen, der römisch-katholischen Theologie stellen, die sich noch nicht so stark, die haben eine antimodernistische Strömung. So wirkliche Zuwendung zur historisch-kritischen Methode gibt es da eigentlich erst ab dem Zweiten Vatikanum.
Ja.
Vorher ist es mindestens nicht die Theologie, die gelehrt oder offiziell unterstützt wird. Es gibt da eine langsame Annäherung, aber das Zweite Vatikanum ist dann eigentlich so der Punkt, wo es aufgeht.
Ja, und die holen dann schnell auf, muss man sagen.
Die holen dann schnell
dann auf. Innerhalb weniger Jahrzehnte ganz ausgewiesene historisch-kritische Forscher am Neuen und am Alten Testament. Genau. Also die haben da eine Entwicklung quasi in 7 Meilenstiefeln dann nachgeholt, beziehungsweise unterschwellig gab es das natürlich auch vorher schon, aber die Kirche hat da noch lange ihre Hände drüber gehalten. Ja. Wir müssen ein bisschen rauszoomen. Also all die Stationen, die haben auf weiten Strecken zumindest in der gelehrten Theologie und Kirche einen neuen Zugang zu den biblischen Schriften motiviert oder begründet. Und man konnte die Texte nicht mehr so lesen, wie man sie noch ein paar Jahrhunderte früher gelesen
hat. Ist jetzt gut, dass du das sagst, oder? Weil der Punkt ist ja, man hat die ja ein paar Jahrhunderte früher eigentlich gar nicht wirklich gelesen. Ja. Und dann beginnt man sie zu lesen. Es setzt eine absurde Dogmatisierung des Bibeltexts ein.
Zunächst, ja.
Zunächst. Und die wird jetzt aufgesprengt durch die historisch-kritische Methode, durch die liberale Theologie, durch die Aufklärungstheologie, die kommt. Und ich versuche mal so in drei Punkten zusammenzufassen, was jetzt die Ausgangslage ist und was das Problem ist. Also das eine ist wirklich diese rationalistische Kritik, die entsteht. Und die rationalistische Kritik will nicht mit Wundern rechnen, will nicht mit einem Eingreifen Gottes rechnen, hat starke deistische Anleihen, also quasi Gott als Initialmoment, der sich dann zurückzieht, es herrschen Naturgesetze, auf der Erde geht es gesetzmäßig nach Naturgesetzen zu und her. Es entsteht eine Neologie, eine Aufklärungstheologie, eine Theologie, die sich diesen rationalistischen Gesichtspunkten verpflichtet fühlt. Das ist das eine. Dann haben wir eine Krise des Exklusivitätsanspruchs christlicher Theologie. Das hängt wirklich auch damit zusammen, dass du jetzt einen ganzen Kontinent entdeckst von Menschen, die keine Ahnung von diesem Jesus Christus als Erlöser hatten. Und da reagiert man drauf mit Mission.
Ja.
Und dann das wichtigste Problem, das uns wirklich bis heute beschäftigt, und das ist die große Baustelle dieser Frage, wenn wir sagen, die Bibel ist nicht Gottes Wort, das ist das Historismusproblem. Das Historismusproblem ist eigentlich eine Art Relativismus in Bezug auf den eigenen Glaubensgrund. Also wenn ich nicht mehr sagen kann, dass die Bibel Gottes Wort ist und dass die Bibel wirklich etwas ganz anderes ist als die antiken und spätantiken Texte aus der Umwelt, dann ist der Bibeltext etwas geschichtlich Gewordenes, was auch ganz anders hätte werden können. Genau. Und wenn ich dann noch mich der Kanonisierungsgeschichte zuwende und da merke, das hätte auch anders laufen können mit dem Thomas-Evangelium oder dem Hohelied oder was auch immer, dann habe ich da plötzlich einen Textkorpus, eine Bibliothek vor mir, die halt durch historische Kontingenz zu dem geworden ist, was sie ist. Und jetzt, wie kann das die Grundlage des Glaubens sein?
Ja.
Plus, ich verschärfe das jetzt nochmal, wir haben dann eine Forschung, die plötzlich den islamischen Raum, den griechischen Raum, den ägyptischen Raum entdeckt und merkt, wow, wir haben da echte religiöse Hochkulturen. Also, wie unterscheiden sich jetzt christliche Ideen? Warum sind die besser? Warum soll das wahr sein und nicht etwas ganz anderes?
Ja. Und der Rückbezug auf die biblischen Überlieferungen hat dann eben nicht mehr so funktioniert. Zum einen, weil man zumindest im reformierten oder reformatorischen Raum eben nicht mehr die Kirche hatte, die einfach sagte, das ist Gottes Wort oder das gilt jetzt, das ist die Bibel. Hier zwischen diesen Buchdeckeln ist quasi eingeschlossen, wer Gott ist und was er von uns will. Das hat nicht mehr gegolten. Genau diese Autorität hat man im Zuge der Reformation ja zurückgewiesen. Und die protestantische Orthodoxie, die versucht hat, das dogmatisch zu sichern und zu sagen, nein, das sind Schriften mit einer ganz besonderen Qualität und so. Und das sind eben jetzt ausgezeichnete Schriften, die praktisch die von Gott so sanktioniert wurden. Das hat auch nicht mehr funktioniert. Man hat dann gemerkt, da sind unzählige Einflüsse von Philosophien und auch anderen religiösen Überzeugungen und so sind damit eingeflossen. Da findet eine Wechselbeziehung statt im Alten Testament schon in der Geschichte Israels und dann im Neuen Testament. Da finden Wechselbeziehungen statt, da werden auch Überlieferungen übernommen, die zirkuliert sind in der Umwelt und so. Und man merkt, da werden die Grenzen ganz durchsichtig und oder ganz transparent. Man kann dann nicht mehr einfach sich auf diese beiden Buchdeckel berufen und sagen, genau, das ist jetzt ein literarisches Erzeugnis sui generis, ohnesgleichen. Das hat man schon versucht. Man hat ja auch versucht zu zeigen, dass die Bibel quasi das literarisch höchst stehendste Produkt
und so. Genau das geht halt nicht, oder? Weil das ist halt einfach Koine Griechisch und das meiste davon ist so einfach, dass du das nach 12 Monaten Griechischkurs übersetzen kannst.
Ja.
Also es ist nicht vergleichbar mit Plato, oder? Und das ist, glaube ich, wirklich, es ist ein Rückzugsgefecht, das damit geendet hat, dass man, glaube ich, wenn man einigermaßen redlich und aufrichtig und informiert ist, sagen muss, nein, die Bibel ist tatsächlich nicht das Wort Gottes. So, und wie geht man jetzt damit um? Was macht man jetzt? Weil wir haben ja nicht die Autorität des Lehramts. Wir haben nicht die Möglichkeit zu sagen, naja, die Bibel erklärt das aus sich selbst heraus, dass sie diese ganz besondere Güte hat. Also was tut man? Und darum muss es dann in der nächsten Folge gehen. Und da müssen wir auch mal besprechen, wie wir eigentlich diese historische Kritik, diese Bibelkritik, diese Krise des protestantischen Schriftprinzips im Studium erlebt haben und was das mit uns gemacht hat.
Was das mit uns gemacht hat, genau. Also wir haben das jetzt eigentlich sehr ausführlich hergeleitet, auch in einem historischen Rückblick, wo auch die Berechtigung dieses Einwandes gegen den Glauben besteht oder wo oder wie dieser Einwand überhaupt auch aufgekommen ist. Also der Einwand gegen Gott unter Berufung auf die Beobachtung, ja, aber ihr stützt euch auf ein Buch, das eigentlich historisch entstanden ist und diesen Anspruch, jetzt ein einzigartiges Wort Gottes zu sein, irgendwo literarisch und historisch gar nicht einlösen kann. Genau. Also das geht doch irgendwie nicht auf. Und dass es natürlich zirkulär ist, das findet man ja dann auch immer wieder in bestimmten Kreisen, dass man sagt, nee, die Bibel ist das Wort Gottes. Es heißt nämlich, im Timotheus heißt es, denn alle Schrift ist von Gott eingegeben, Theopneustos, von Gott inspiriert. Also die Bibel sagt über sich selbst, dass sie Wort Gottes ist. Das ist natürlich eine zirkuläre Begründung. Genau. Wer der Bibel von Anfang an nicht diesen Vertrauensvorschuss gibt, Wort Gottes zu sein, der hat auch keinen Grund, das zu glauben, wenn die Bibel das über sich selbst sagt. Also das geht natürlich nicht auf.
Und wir haben natürlich externe Standpunkte. Also diese rationalistische Kritik, die geschichtsphilosophische Kritik, die Naturentdeckungen, die gemacht werden. Und diese ganze Idee einer verbal inspirierten Bibel zerbricht. Das heißt nicht, dass sie von allen aufgegeben wird. Also wenn wir an Tübingen denken, dort gibt es dann eben nicht nur die Tübinger Schule, sondern es gibt dann auch das Bengelhaus. Mhm. Und die halten genau daran fest, an dieser inspirierten Bibel, an diesem Wort Gottes, das zwischen diesen zwei Buchdeckeln ist und jetzt verteidigt werden muss.
Ja. Da müssen wir eigentlich in der nächsten Folge auch Rechenschaft abgeben darüber, wie wir denn unseren Glauben an Gott noch bewahren können unter den Voraussetzungen dieser Entwicklungen, die wir jetzt nachgezeichnet
und
haben.
Und ob wir dabei noch Protestanten bleiben, die ja doch in gewisser Weise einem Sola Scriptura verpflichtet sind.
Genau, so verstehe ich das zumindest. Ja, es bleibt spannend, ihr Lieben, das war jetzt eine sehr stark historische Folge, eigentlich eine kleine Weiterbildung und nächstes Mal versuchen wir das auch, darauf auch zu reagieren und auch persönlich Auskunft zu geben, was das für uns bedeutet. Wir hören uns dann. Eine gute Woche.
Bis am Mittwoch.
Tschüss zusammen. RevLab.